Und ich merke eben gerade bei so diesen christlichen Selbstverständlichkeiten, dass ich so denke, ja, aber dann lass uns einmal kurz in die Synchronisation gehen von, was machen wir denn da eigentlich? Aber lebendig, würde ich sagen, und frisch und existenziell wird es für mich, glaube ich, immer da, wo dieser Überraschungsmoment reinkommt und wo ich irgendwie so denke, ach, so bist du auch noch. Das ist ja interessant.
Ganz Ohr, der Podcast, der Räume öffnet für Aufmerksamkeit, Resonanz und echte Begegnung. Isabel Hartmann und Rainer Knieling sprechen mit interessanten Menschen darüber, wie das Hören aufeinander, auf das eigene Herz und das Göttliche erlebbar wird.
Wir begrüßen heute Katharina Haubold. Sie ist
Hallo.
Gerne.
Hallo.
Hallo.
Hallo, du musst schon sein.
Du bist gerne experimentell unterwegs im Stadtteil, in deinem Stadtteil in Köln-Mülheim und neuerdings auch international. Man könnte dich kreative Kirchenentwicklerin oder experimentelle Theologin nennen. Schön, dass du unser Gast bist in diesem Podcast. Herzlich willkommen bei Ganz Ohr.
Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch sein darf.
Ja, und Katharina ist ja auch Podcasterin. Gemeinsam mit Rolf Krüger, machst du den Frische Theke Podcast. Und wir waren schon mehrfach bei dir zu Gast in den letzten Jahren, sogar zu Corona-Zeiten.
Das war immer sehr schön. Ja, und es war ja nicht nur, dass ihr zu Gast wart, sondern wir haben ja sogar eine Veranstaltung damals, glaube ich, auch zusammen
gemacht. Ja, so ganz spontan. Corona-Special, ja. Wie hieß es, glaube ich. Ja. Ja, also wir sind froh, dass es heute mal umgedreht ist und dass wir jetzt dich zu Gast haben. Ich freue mich sehr auf die Stunde jetzt miteinander.
Katharina, du bezeichnest dich gerne als Suchende, Fragende und Sehnsüchtige. Und so haben wir dich auch öfters schon erlebt. Vielleicht starten wir mal damit, wonach suchst du eigentlich in Köln-Mülheim, wo du lebst und auch gearbeitet hast die letzten Jahre?
Ich glaube, das, was sich so durchzieht und wie ich es zurzeit formuliere, das ist Verbundenheit. Und das suche ich jetzt in Köln-Mülheim, so wie ich das vorher an anderen Stellen gesucht habe. Also ich glaube, es ist eher ein Lebensthema. Aber diese Frage von, wie entsteht eine echte Verbundenheit? Und wenn ich bei mir, also für mich suche ich das, weil ich weiß, dass ich mich dann lebendig fühle und irgendwie am richtigen Ort und gut in dieser Welt, wenn ich irgendwie mit mir selber und mit anderen Menschen und mit der Natur und mit Gott verbunden bin und das auch so empfinde. Und suche das hier aber auch, weil ich glaube, dass sich darin Gottes Gegenwart ereignet und aufspüren lässt. Und ich bin Teil eines FreshX-Projektes, also einer Fresh Expressions of Church, oder hier in der Evangelischen Kirche im Rheinland sagen wir Erprobungsraum, wo wir fragen, wie könnte Kirche hier noch aussehen, ergänzend zu anderen Formen von Kirche, die es schon gibt, mit Menschen, die sich halt in dem, was es schon gibt, nicht beheimaten können oder wollen. Und in dieser Offenheit zu fragen, was braucht es dafür eigentlich, um vielleicht Räume zu eröffnen, in denen wir Gott gemeinsam entdecken, da ist Verbundenheit für mich ein ganz großes Stichwort.
Die Verbundenheit soll jetzt im Stadtteil Mülheim auffindbar sein. Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Ein Beispiel, was wir jetzt ganz, also aus unserem Projekt hier irgendwie, was uns dieses Jahr sehr, sehr begleitet hat, das ist jetzt in einer anderen Phase. Also wir waren 2 Jahre lang ohne eigenen Raum unterwegs und haben aber vor ungefähr einem Jahr mit so einer kleinen Gruppe von Leuten, die dann schon irgendwie sich so gefunden hatten und gesagt haben, wir wollen eigentlich irgendwie, also wir haben Lust, miteinander was zu gestalten, so könnte man vielleicht sagen, kam immer mal wieder so der Satz, es wäre doch schön, wenn wir einen Ort hätten. Und dann ist uns so ein Ladenlokal über die Füße gelaufen, auch da, oder was heißt, wir sind dran vorbeigelaufen, könnte man sagen. Das, also, sorry, jetzt Klammer auf, Klammer zu, ich erzähle die eine Geschichte gleich weiter. Aber zum Beispiel dieses, wie findet man einen Ort? Wir sind an zig Leerständen vorbeigelaufen und wir haben dann mal angerufen und niemanden erreicht und dann haben wir irgendwo rein und es verlief sich so. Und irgendwann rief meine Kollegin an und sagte, du, ich stehe vorm Ladenlokal, das ist es. Und das gab's, das ist 3 Straßen weiter von mir, das gab's schon immer und ich glaube, da war dann halt irgendwie was drin. Und sie sagte, ich kann es dir nicht sagen, ich stand davor und es war wie so ein Gefühl von, ja, dann ist es wohl das. Und dann gingen auf einmal alle Türen auf und innerhalb kürzester Zeit hatten wir irgendwie einen Mietvertrag, der über den Kirchenkreis hier läuft und so. So, und das haben wir dann dankbar irgendwie angenommen. Und ich glaube, das war auch ein Hörprozess. Also nicht zu sagen, wir haben lange von einer kleinen Eckkneipe geträumt, die ist es nicht geworden. War vielleicht mehr unsere Idee. So. Genau, aber das andere, was ich erzählen wollte, jetzt haben wir diesen Raum und haben zum Beispiel gesagt, wir wollen hinhören im Miteinander, wie der aussehen soll, was wir da brauchen und so. Und es war relativ schnell klar, eine Küche wäre gut, also miteinander essen, immer gut, miteinander kochen auch. Und unsere Idee war
solange
halt...
es schmeckt, ja.
Ja, genau. Unsere Idee war halt, ja, keine Ahnung, wir suchen uns eine IKEA-Küche aus, irgendjemand kommt und baut die da ein und dann sind wir fertig. Und dann haben wir gesagt, also nie für andere, sondern immer miteinander, einen Abend sehr breit eingeladen, wer Lust hat mitzuplanen, was für eine Küche hier rein soll, soll kommen. Und am Ende des Abends stand fest, wir bauen die selber aus Ytongsteinen. Niemand von uns konnte das. Es war wie so ein kreativer Flow an dem Abend. Wir haben uns danach auch oft dafür verflucht, hätte ich fast gesagt, weil das sehr viel komplizierter und herausfordernder war als anders. Und
das
trotzdem,
ist aber bei IKEA-Bausätzen auch so.
Ja, aber nicht, wenn jemand kommt und die einbaut. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass auf eine Weise sollte das, glaube ich, so sein und hat uns jetzt ein Jahr lang begleitet. Ich weiß nicht, ob jemals irgendjemand so lange eine Küche gebaut hat. Und wir konnten das alle nicht und mussten offen werden für, wer kann uns helfen, wie gehen wir das an, wann ist der richtige Moment für was. Ich hatte da selber jetzt gar keine große Rolle drin, aber war einfach viel da und dabei und habe verputzen gelernt und keine Ahnung. So, also so kleine Beispiele, ich weiß nicht, ob es das konkreter macht.
Das ist schon ziemlich konkret experimentell, danke. Ich sehe euch richtig da schon stehen mit entsprechenden Werkzeugen, geliehenen.
Und ja, zum Teil auch gekauft, ja.
Ja, und einander zeigen, wie man das doch machen sollte, ja, so experimentell.
Das ist ja was, was, glaube ich, viele erleben, wir suchen was und haben bestimmte Bilder in uns und wir finden das nicht. Und das hast du ja auch erzählt. Und auf einmal tut sich was auf und du hast gesagt, das ist es. Also es ist anders als das, was wir suchen und trotzdem wissen wir, dass es das ist, wonach wir gesucht haben.
Ja, das ist so verrückt, oder? Weil das ja auch heißt, dass wir vielleicht gar nicht genau wissen, was wir suchen. Oder vielleicht stimmt das schon auch da mit dieser Intentionalität und Ergebnisoffenheit. Vielleicht haben wir schon eine Ahnung, was wir suchen. Aber die konkreten Vorstellungen, die wir davon haben, sind manchmal gar nicht die, die wir wirklich gesucht haben, sondern sind halt die, die wir vielleicht aus unserer Erfahrung ableiten. Oder es ist ja so ein bisschen, ich habe irgendwann mal, ich glaube, ist auch egal woher, aber dieser Begriff, uns kommt aus der Zukunft was entgegen, ist ja was anderes als wir imaginieren unsere Zukunft aufgrund der Vergangenheit, die wir haben. Und wie man in so einen Prozess kommt, das ist, glaube ich, immer auch Geschenk und unverfügbar. Aber ich finde, wenn man das dann mal so erlebt und erahnt, dass man so denkt, ja, vielleicht meinte dieser Mensch, der das so formuliert hat, sowas, dann eröffnet das ja auf einmal so eine Durchlässigkeit und eine Präsenz, ich kann die wirklich irgendwie nur als Geschenk beschreiben. So.
Ja, du hast ja auch gesagt, du bist sehnsüchtiger. Also ich würde es, glaube ich, mit der Sehnsucht bezeichnen, mehr als mit der Intention. Weil eine Intention ist schnell so auch, also für mich klingt die mehr nach, ich lege auch eine konkrete Absicht fest. Das ist nicht ganz so ergebnisoffen oder im Sinn von, also es könnte auch verzweckt sein. Mhm. Ja, suchen wir halt einen Ort und gucken mal, wie passt der dann dazu. Mhm. Aber diese Sehnsucht, die ist noch so unbestimmter. Die hat sowas, wir haben eigentlich eine Sehnsucht, dass wir einen Ort finden, wo wir uns versammeln können und wo wir Gemeinschaft leben können, wo wir auch was Neues entdecken können und wenn es der Zusammenbau einer Küche ist. Und dann öffnet sich so ein Horizont und mit jedem Schritt wird es konkreter eigentlich auf diesen Horizont zu.
Ja.
Und dabei werden vielleicht manche Linien, das ist ja auch bei einer Wanderung so, dass man manchmal eine Höhenkette sieht und denkt, das ist jetzt schon der Gipfel. Nee, man muss da drüber und dann kommt nochmal ein Tal und dann kommt nochmal eine andere Felsformation, die muss man noch umrunden und so. Und dann sieht der Gipfel, also habe ich ganz oft erlebt, ist der Gipfel völlig anders, als ich erst dachte, weil jede Perspektive ja auch wieder anders ist auf den Gipfel.
So, ja, der Begriff der Sehnsucht ist sicherlich der die Offenheit besser beschreibt. Ich glaube, er kann manchmal auch so diffus wirken, Und uns ist es hier, glaube ich, das ist aber, glaube ich, nicht, was du meinst. Und nochmal zur Erklärung, ich glaube, für uns ist es hier wichtig, das auch zu benennen, eben damit es nicht so wirkt, weder als würden wir was verzwecken, noch als wollten. Ja, also es hat eher was mit Transparenz zu tun, sozusagen, sehr früh zu kommunizieren. Wir haben hier schon einen Auftrag, sozusagen. Aber wir wissen nicht, was das in der konkreten Form bedeutet.
Ja, ich glaube, es gehört auch dazu, das habe ich vorhin, als du das erzählt, auch so ist das bei mir so mitgelaufen. Es ist auch so eine Ehrlichkeit seiner eigenen Wunsch gegenüber, dass hier was geschehen möge. Ja. Also wir nehmen uns ganz mit und wir wollen auch was. Also es wäre blöd, so zu tun, als wäre man so einfach nur, ich glaube, diese Offenheit, die ganz Ohr auch andeutet, ist nicht eine undifferenzierte, alles egal, was kommt, nehmen wir alles mit, lassen wir uns von. Das würde einen ja nicht begeistern. Also es gibt ja schon etwas in uns und wir kennen es vielleicht manchmal gar nicht genau, was uns fasziniert, was dann auch erfüllt ist in dem Moment, wo man sieht, das ist es. Ja. Und dazu zu stehen, da ist etwas in mir, das suche ich, gehört, finde ich, auch zum ganz Ohrsein dazu. Also zu so einem sich ganz mitnehmen mit seinen Wünschen
und es ist sicher auch. Ja, und es ist sicherlich nochmal die Frage, ob man, also jetzt habe ich viel auch von einem Projekt gesprochen, was ja so einen formalen Rahmen am Ende des Tages auch hat. Und ich merke, der Begriff der Sehnsucht, eben der hat mit mir als Person auch fernab von jedem Projekt, jeder Stelle, jedem Ehrenamt oder was auch immer ich in dieser Welt tun kann, würde ich sagen, es ist sehr stark auch irgendwie so ein, weiß ich nicht, eine Wesensbeschreibung. Und da ich mich ja immer auch mitnehme in diese formaleren Settings, genau, spielt das dann sicherlich auch da eine Rolle.
Du hast auch erzählt von deiner eigenen Suche, das Charmante, hätte ich fast gesagt, das Schöne, das, was mich immer fasziniert hat, an deiner Art Fragen zu stellen, ist, dich mit fertigen Antworten nicht zufrieden zu geben. Und nochmal nachzufragen, stimmt es jetzt wirklich und wie sage ich so, dass es für mich passt? Und du bist ja auch persönlich unterwegs auf der, mit der Frage, wie ist Gott für dich ganz persönlich gegenwärtig und wie entdeckst du ihn, welche Begriffe passen und so. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen reinnehmen.
Ich glaube dafür, ich mache einen ganz kurzen biografischen Abriss, weil ich glaube, dass das zum Verständnis hilft. Ich bin so, wie sagt man, katholisch, normalkatholisch, ich weiß nicht, ob es solche Biografien gibt, aber so, es hat keine große Rolle gespielt, aber Kommunion und Firmung gehörten halt irgendwie so dazu und der Religionsunterricht. So bin ich aufgewachsen und hatte insofern irgendwie Berührung mit einer Form von, wie würde man das nennen, organisiertem Glauben, Christentum oder so. Und bin dann aber als Jugendliche in einer Zeit, die für mich auch mit unterschiedlichen Herausforderungen und ebenso sehr starken Sinnfragen begleitet worden ist, irgendwie über eine Jugendfreizeit dann in so einer sehr lebendigen evangelischen Jugendarbeit gelandet. Und in der Phase, also in dieser zweiten, würde ich sagen, da stand sehr viel sehr fest, was richtig und falsch ist und wie Glauben geht und wie nicht und so weiter. Und dann hat aus unterschiedlichen Gründen so ein Öffnungsprozess begonnen, der vielleicht also da ganz gut anknüpft an dem, was du sagst. Also dieses, ich hatte den Eindruck, ich habe da was gefunden, was für mein Leben total relevant ist und gleichzeitig in so tiefen Dimensionen gemerkt, ja, aber also so gut in die Boxen, wie ich vielleicht in der Phase gerne hätte, dass es passt, passt es jetzt irgendwie am Ende doch nicht. Und dann gab es also sehr unterschiedliche Erfahrungen, Erlebnisse, auch so, das hilft mir mal sehr, über entweder Konfessionsgrenzen hinweg oder Kulturgrenzen hinweg oder so, also auch da so das Fremde zu erleben und sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, hinterfragen zu lassen, auch ganz stark die Erfahrung, ja, aber mein Erleben passt gar nicht zu dem, wovon ich theoretisch finde, dass es richtig ist. Was mache ich dann damit? Und das waren so Fragen, die mich einfach auch existenziell total umgetrieben haben. Und ich habe auch ganz viele unterschiedliche Dinge ausprobiert oder mich drauf eingelassen oder so. Und vor einigen Jahren habe ich, mach mal so kurze Werbeschiene mit der wunderbaren Annemarie Apelt, Annemaria Apelt, Entschuldigung, Lebensentdeckungsreisen, so Waldexerzitien gemacht. Und sie hat uns losgeschickt, ich war mehrere Tage hintereinander, immer für so ein paar Stunden im Wald, und es gab immer so einen Auftrag. Und an dem einen Tag, also ist jetzt meine Erinnerung, einen Tag war die Idee, zieht los und gebt Gott einen Namen und schaut mal, was für euch stimmig ist. Das passt ganz gut zu dem, was du auch so gesagt hast, von den, ne, diese Begriffe finden oder es für sich nochmal auch als Momentaufnahme vielleicht festhalten. Und das ist ja auch, also ich finde, alles, was so mit sich auf so einer, ja, Erfahrungsebene einlassen, ist ja immer in dieser Durchlässigkeit von, ich will ja nicht am Ende mit dem rauskommen, womit ich schon reingegangen bin. Also ich hätte schon Ideen gehabt, wie ich Gott jetzt auch nennen könnte, aber irgendwie verknüpfte sich ja mit dieser Art des sich darauf Einlassens auch die Hoffnung, dass da etwas, vielleicht würden wir es Emergieren nennen, dass da etwas entsteht, was ich vorher so noch nicht hätte sagen können, aus einer Erfahrung heraus. Und ich war, ich weiß nicht, 2 Stunden oder was im Wald unterwegs und war ein netter Tag und auch ein netter Spaziergang, ist aber einfach gar nichts passieren. Ja, ich habe halt Gott so genannt, wie ich Gott genannt habe und dachte, der Wald erzählt mir nichts, meine Gedanken erzählen mir nichts, der Himmel auch nicht, alles, ja. Da, eher so unverbunden.
Alles stumm.
Alles stumm, abgeschnitten. Stummer Gott. Ja, ja. Und dann habe ich aber über mein Frustriertsein so ein bisschen die Zeit vergessen und checkte irgendwann, dass ich es nicht mehr pünktlich zurück zu unserem Treffpunkt schaffe, wenn ich den Weg gehe, den ich gekommen bin. Und bin so einem Impuls folgend einfach durchs Unterholz und habe mich da irgendwie treiben lassen. Ich hatte so grob die Richtung im Kopf und bin, ja, dem Stern folgend, hätte ich fast gesagt, irgendwie durch Gestrüpp und ach, blieb da hängen und so weiter. Und indem ich da so mich durchkämpfe, ist auf einmal in mir dieser Satz gewesen, Gott, du bist die, die mich abseits der ausgetretenen Wege findet oder die ich abseits der ausgetretenen Wege finde. Und dann bin ich am Ende doch irgendwie sehr beschenkt aus dieser Zeit an diesem Parkplatz angekommen. Und das geht, das ist jetzt, ich weiß gar nicht mehr, 5 Jahre her oder so. Und das begleitet mich seitdem so ein bisschen als Geschenk und auch als Mahnung irgendwie. Oder als Richtung, Mahnung klingt so negativ, als Richtungsweisung von bisschen spielerisch. Welchen Weg will ich jetzt eigentlich mal verlassen? Wo habe ich gar nicht geschnallt, dass ich auf so einem ausgetretenen Pfad unterwegs bin? Aber jetzt wird es mir bewusst und den also verlasse ich jetzt mal bewusst und schau mal, was jetzt irgendwie passiert. Und manchmal kann man das ja bewusst entscheiden, dass man so einen Weg verlässt und manchmal widerfährt es einer und manchmal ist man auch auf ausgetretenen Pfaden unterwegs, auch okay. Und ich würde sagen, es stimmt ja auch nicht, dass Gott mir da gar nicht begegnet. Aber lebendig, würde ich sagen, und frisch und existenziell wird es für mich, glaube ich, immer da, wo dieser Überraschungsmoment reinkommt und wo ich irgendwie so denke, ach, so bist du auch noch. Das ist ja interessant. Mal gucken, was mir das jetzt eröffnet. Und manchmal, ja, fühlt sich das ja positiv an, aber gibt auch Zeiten, die super herausfordernd sind und in denen das dann auch passieren kann. Dann ist das Gefühl dazu nicht so, weiß ich nicht, freudig überrascht, sondern eher so, naja, ist vielleicht für mein Gottesbild auch gut und wichtig. Also eher so ein bisschen fasziniert, aber auch mit einer Aufgabe, sich da dann so durchzuarbeiten.
Es gibt so alle Phasen, gell? Aber schön ist, wie du das so beschreibst. Ich kenne das aus meiner Erfahrung auch, dass immer dann, wenn so was Frisches auftaucht, ja, oder sowas. Wow, letztlich ist es ein Staunen und immer wieder in der Bibel ist es auch die Erfahrung der Gottesgegenwart mit einem Staunen verbunden, ja, oder wow, du bist ja noch größer, du bist ja noch vielfältiger, du bist ja noch weiter und du trittst ja zu mir in Beziehung in einer noch ganz anderen Weise, sogar im Unterholz, ja, wenn ich mich hier verhake. Und oder auch in der Langeweile und im Frust, dass nichts passiert. Ja, das ist sozusagen die Brücke dahin. Das macht ja irgendwie auch Spaß. Also das sage ich mal jetzt im Sinn von, es kann auch erfüllend sein, dann zu entdecken, die ganze Zeit warst du im Rückblick dabei, sonst wäre ich ja hier nicht angekommen und hätte dich jetzt nicht so erlebt. Und das ist ein lebendiges in Beziehung sein. Ja. Das finde ich irgendwie das Schöne auch immer wieder an der Beziehung, die wir mit Gott haben können.
Du hast aus deinem Erleben so ein wie eine neue Formulierung, einen neuen Namen geschenkt bekommen, der dich, so hast du es erzählt, in neue Räume gelockt hat.
Ja,
also so, da könnte noch und da könnte noch. Und mir fallen zig biblische Geschichten ein, da gibt es ja auch schon Gestrüpp und Leute, die Gott auf Abwegen, Nebenwegen und so weiter entdecken. Und da könnte man jetzt eine ganze eigene Reihe machen. Das wollen wir jetzt hier nicht tun, aber ich finde auch beeindruckend, wie das, was uns im Jetzt erleben, manchmal geschenkt wird, wieder dann eine neue Perspektive auch auf einzelne biblische Erzählungen wirft. Und auf einmal gibt es Andockmöglichkeiten, die wir vorher mit unserem richtig-falsch-Kästchen oder was auch immer wir im Kopf haben, gar nicht so entdecken. Und dann gibt es neue, frische Entdeckungen. Das
Ja, und es ist, also ich finde schön, wie ihr das sagt, weil man ja auch denken könnte, es hat sowas mit so einem Sensationstum und so zu tun. Und ich erlebe es aber eigentlich genau umgekehrt. Also dadurch, dass die Erfahrung so konkret und existenziell ist, ist es ein bisschen auch, als wäre das schon immer da gewesen, aber tritt eben jetzt ins Bewusstsein und nicht so sehr, als würde da irgendwie so ein Feuerwerk abgeschossen, wo man irgendwie dann jetzt mal hinguckt und was dann verpufft, sondern es kommt etwas an die Oberfläche, was sich, glaube ich, schon eine ganze Zeit gebildet hat, was vielleicht schon immer da war und aufgrund der Situation, in der man jetzt ist, sich irgendwie so ein Weg ins Bewusstsein bahnt. Und ich glaube, also wenn ich nochmal, ne, Isabel, deine Frage vom Anfang, ganz Ohr sein, diese Prozesse und Bewegungen wahrzunehmen, ich glaube, das ist was, wo ich merke, ich will die nicht verpassen. Ich glaube, das findet permanent statt und mal intensiver und mal nicht so und mal in den Banalitäten und so, aber eigentlich möchte ich meine Wahrnehmung irgendwie dahin lenken, das mitschneiden zu können, weil das so viel Freude macht.
Genau, dafür ist das Leben da, gell, irgendwie auch mittendrin. Ja, super. Du machst richtig Lust dazu, Katharina. Ja, ich werde gleich wieder heute Nachmittag anfangen damit. mir kam auch nochmal so dieses Sensation gegen versus frische Gotteserfahrung. Mhm. Ja, das ist wirklich, also die neu in der biblischen, also egal ob jetzt im hebräischen, biblischen, alttestamentlichen Teil oder im neutestamentlichen Teil, dieses ein neues Schaffen. Siehe, ich will ein neues Schaffen, das gibt es im Propheten, das gibt es in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel. Und es spricht irgendwie immer von, die Quelle ist Gott, Gottes kreatives sich schenken, könnte man vielleicht sagen. Und es ist immer wieder eine berührende Erfahrung. Es ist nicht Neuheit um der Neuheit willen. Ja, es muss wieder was Neues passieren, weil sonst sind wir ja gelangweilt. Wie so in der, vielleicht in der Unterhaltungssicht, wenn ich Leute nur unterhalten will, brauche ich immer was Neues, damit die Aufmerksamkeit so oberflächlich, dass die Gehirnströme in der richtigen Weise getriggert werden, dass jemand dranbleibt. Ja? Aber das ist nicht die Neuheit in der Herzerfahrung. Das Berührende ist das, was die biblische Erfahrung des Neuseins ausmacht, wo auch die Quelle was Göttliches ist, was uns durchströmt. Das hast du eben so schön mit deinen strahlenden Augen, die wir jetzt nicht sehen können, aber noch bebildert und verkörpert einfach. Danke.
Ja, und es sind also, Gott ist die Quelle und gleichzeitig ist es ja so eine Einladung in dieses Co-Kreative. Mhm. Also ich bin da dann auch Teil von. Und ohne mich würde das auch nicht in die Welt kommen.
Nee.
Also zumindest an meinen guten Tagen denke ich das. Und das, finde ich, ist schon auch also was ich, glaube ich, erst in den letzten Jahren zunehmend meine, irgendwie an Gott und im Leben irgendwie entdeckt zu haben, dass dieses, also natürlich auch auf zwischenmenschlicher Ebene, aber eben auch in so einer Glaubensperspektive, das gemeinsam schöpferisch wirksam sein, irgendwie auch für mich zumindest sehr viel mit Gottes Gegenwart zu tun hat.
Ja, da trifft sich wieder diese Sehnsucht nach Verbundenheit auch. Ja. Also das ist auch noch, das fände ich noch spannend für unser Gespräch. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen hinhören. Dieses Wie ist das, sag mal, übermenschliche, universelle Gottquellenartige, der Geist, man kann das nennen, wie es das Herz braucht als Zugang, Wie ist es in der Verbundenheit wirksam miteinander? Ist das dasselbe oder ist das nicht jede Verbundenheit oder jedes Miteinander transportiert das ja als Erfahrung? Also es gibt ja auch nicht so gute
Ja, und Menschen. Wie unterscheidet man das? Also woher weiß ich es? Am Ende ist es ja immer auch meine Deutung. Also wissen kann ich es wahrscheinlich nie, aber ich will mich dem ja irgendwie annähern und ja, ich würde, also ich weiß nicht, fände ich spannend, mal von euch auch zu hören, wie ihr das so macht und erlebt. Ich merke, mir hilft das Gespräch. Also erstmal wahrzunehmen, was macht das mit mir auf so einer Wirkungsebene. Und auch da, das ist ja manchmal auch trügerisch. Also ich würde so, glaube ich, Fragen stellen wie, macht diese Verbundenheit mich irgendwie freier? Habe ich den Eindruck, dass ich in dieser Verbundenheit genauso ganz ich sein kann, wie die anderen Menschen, die da mit mir verbunden sind, das auch sein können? Also schafft es einen gibt es zwischen uns in dieser Verbundenheit einen Raum, wo wir wirklich sein dürfen oder so? Das wären, glaube ich, so Formulierungen, die ich jetzt mal heute sagen würde. Und dann kann ich das ja nie in letzter Gewissheit sagen, ob das wirklich so ist, sondern es bleibt ja dann irgendwie so ein sich dem annähern und darüber aber ins Gespräch zu kommen und das miteinander zu bewegen. Also das wären für mich, glaube ich, zumindest können wir gucken, was uns auch so einfällt, aber so Indikatoren für welche Wirkung hat es eigentlich, wenn ich Gottes Gegenwart im Miteinander spüre und wenn das vielleicht, also muss man dann vielleicht auch nochmal füllen, was meinen wir mit so Begriffen wie, also biblische Begriffe wie frei werden oder heil werden oder heiler, weiß ich nicht, ob das überhaupt ein guter Begriff ist, aber der fällt mir irgendwie ein.
Bevor ich diese Begriffe im Blick habe, habe ich eine neugierige Frage tatsächlich. Wenn ihr in Köln die Menschen dort trefft auf der Straße und eine Verbundenheit miteinander erlebt, zum Beispiel bei der Küche, die entsteht, oder bei den gemeinsamen kreativen Prozessen, die ihr miteinander macht, wurde da das Verbundensein an sich auch schon mal zu so einem Erfahrung von Gottes Gegenwart? Wo du sagst, die anderen, ohne die anderen wäre es nicht passiert. Ja? Also da waren die Bedingungen sozusagen dafür. Da fiel das zusammen.
Also das ist jetzt ein bisschen auch, wie ich gestrickt bin. Ich funktioniere viel über Gespräch. Und wenn man so eine Küche zusammenbaut, dann redet man auch viel über Oberfräsen und, keine Ahnung, Mörtel und so. Aber da sind ja dann auch immer wieder so Phasen, wo man so vor sich hin werkelt. Und dann öffnen sich auf einmal Räume für Gespräche, wo ich so denke, ja, weiß gar nicht, ob man die in einem anderen Setting besser hätte haben können, als jetzt hier so, wo wir irgendwie so vor uns hin werkeln und einer anfängt, was irgendwie zu teilen und andere darauf reagieren und so. Und dieses, ich glaube, wirklich Orte, wo ich den Eindruck habe, ich kann da einfach sein. Ohne Befangenheit, ohne die Sorge, ob ich zu viel bin oder zu wenig oder was auch immer. So. Und jetzt mal fernab von den konkreten Gesprächsthemen und so weiter. So diesen Eindruck, hier dürfen alle sagen, was sie dazu irgendwie empfinden. Und es ist auf einer, so einer Ebene drunter sozusagen. Das würde ich als sowas deuten.
Da, also mir kam vorhin in dem, was du erzählt hast, wenn ich diese Gewissheit irgendwie im Kopf versuche herzustellen, da habe ich immer Argumente und Gegenargumente und so. Wenn ich es auf der Herzebene versuche, dann entsteht eine andere Art von Gewissheit, weil dann merke ich, ob da jetzt, ich nehme mal den biblischen Begriff Erlösung, ob sich da was erlöst in mir, ja, oder wir sind alle von Gott geschaffene Menschen und in jeden hat er andere Potenziale reingelegt und was hilft was hilft, dass das, was an Potenzial in mir liegt, was Gott in mich hineingelegt hat, dass das sich gut entfalten kann und was trägt dazu bei, ist so eine Frage, die wir gar nicht so ganz häufig stellen, aber die doch durchaus also eine hilfreiche Frage wäre im Sinne von, wo ist Gott am Wirken?
Also für mich ist, glaube ich, auch wichtig, weil du hast ja auch gefragt, wie erleben wir das? Für mich ist, glaube ich, immer die so ein bisschen so eine Art Eingangstür, dass ich dafür offen bin, dass im anderen Menschen mir tatsächlich Gott begegnet. Dass ich mit dieser Option rechne. Je mehr ich das mache, also Stichwort, ich will es ja nicht verpassen. Ja? Also je mehr ich das tue, das habe ich auch mal ganz konkret vor vielen, vielen Jahren mal mit Straßenexerzitien in München auch ähnlich mit der Suche nach dem Gottesnamen verbunden. Und da waren die Menschen, denen ich begegnet bin, gar nicht involviert. Also die hatten gar keine Ahnung davon, was ich suche und dass ich das auch als Gott suche, sehe, was ich hier tue. Ja? Denen bin ich einfach so begegnet, wie ich ihnen begegnet bin. An den verschiedenen Stellen, an denen ich vorbeikam. Und ich habe aber ganz gezielt geübt, und das ist seitdem auch zu meiner Praxis geworden, immer mal wieder, mir das bewusst zu machen. Es kann sein, dass mir in der Begegnung, die ich jetzt habe, tatsächlich auch etwas von Gott, vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Ja, also es ist ja jetzt klar, dass es ein Mensch ist, aber es ist ein Ebenbild Gottes. Es ist durch, nach meinem Verständnis, durch die Schöpferwerkstatt Gott gegangen. Dieser Mensch ist so individuell, weil er so erdacht und ins Leben gerufen wurde. Ja? Und vielleicht sogar auch ganz Ohr ist dafür, was in seinem Leben an Potenzialen und an Gaben auch gegeben werden kann. Und das kann ja auch für mich sein. Also ich begegne diesem Menschen mit offenen Händen und nicht, ich erwarte, dass das zwei Individuen sind, abgegrenzt, die durch die Welt wandern, ja, und ab und zu tut mal einer was für den anderen, sondern es ist immer auch eine Weise, wie sich Gott zeigen kann. Und wenn ich das Herz dafür so ein bisschen aufmache, dann ist es wahrscheinlicher, dass mir es auffällt. Das passiert oft trotzdem nicht. Und ich merke auch, dass manchmal muss ich auch sagen, nee, das kann es jetzt nicht sein. Also das will ich jetzt nicht nehmen als von Gott. Das kann nicht sein. Ja, das
gibt's auch. Wo merkst du das?
Das merke ich tatsächlich im Engwerden. Also im inneren Engwerden. Also oft erstmal nur körperlich. Oder auch manchmal, wenn es dann zu schnell geht, im Nachhinein. Dass ich ein ungutes Gefühl habe, dass mir irgendwie, manchmal merke ich sogar, dass ich hier so ein Spannungsgefühl im Nacken kriege. Und dann frage ich mich, was war da eigentlich? Weil man kriegt es ja oft gar nicht mit, so viel ist unbewusst, was läuft zwischen Menschen, ja. Aber da habe ich das Vertrauen, dass ich das ausfiltern darf, dass das nicht von dieser Adresse herkommt, für die ich mich geöffnet habe, dass das dann das eher Menschliche war und auch das Begrenzte, ja, oder? Wie die Chemie halt unterschiedlich auch ist zwischen Leuten.
Ich merke, dass mir wirklich die Geist- und Prozessweiterbildung mit euch an der Stelle sehr geholfen hat, weil sie, ich sage es mal so, so bedingungslos in den Körper führt. Und das ist, also ich jetzt, meine eigene Erfahrung, vielleicht erleben andere Leute das anders, das ist was ich schulen kann oder was ich einüben kann. Und das Einüben ist aber mehr die Wahrnehmung dessen, was da passiert, nicht, dass es da ist. Das heißt, wenn ich es nicht einübe wahrzunehmen, dann hat es trotzdem irgendwie eine Wirkmacht und beeinflusst und ich mache da irgendwas mit, aber das kommt halt nicht ins Bewusstsein. Und da eine vielleicht intensivere oder eine wachere Wahrnehmung sozusagen für zu entwickeln, ist auf jeden Fall was mir ja wirklich hilft, mich auch in dieser Frage von, also oft denke ich so, meine Körpermitte weiß es. Aber ich bin so oft im Kopf, dass ich gar nicht mitkriege, was in der Körpermitte eigentlich sich so regt und los ist und passiert und so. Und dann ist es, glaube ich, immer noch wichtig, das auch mit anderen Leuten irgendwie zu besprechen und so und jetzt nicht nur in dieser eigenen Wahrnehmung und Deutung zu bleiben. Aber das ist, also ist, glaube ich, für mich irgendwie auch so eine Erkenntnis gewesen, weil ich immer dachte, was brauche ich den Rest meines Körpers, wenn ich meinen Kopf habe? der muss halt das Hirn tragen und gucken, dass ich von A nach B komme, aber ansonsten so. Und den Körper als so ein Resonanzraum Gottes zunehmend auch zu entdecken, ist auf jeden Fall was, ja, was ihr mir auch mit eröffnet habt. Danke dafür.
Ja, schön. Aber es ist allerdings auch manchmal tatsächlich, wo der Rainer geredet hat eben, habe ich gedacht, wir merken es manchmal auch erst, wenn wir nach einem, also wenn es, ich habe jetzt, kürzlich war so ein Termin, wo ich gemerkt habe, da staut sich bei mir alles Mögliche an, dass da merke ich irgendwie, nee, ich war auch noch am Sortieren, ich wusste nicht, welcher Spur soll ich folgen, was ist wertvoll, was nehme ich mit, wo kann ich mitwirken, wo kann ich nicht mitwirken, von was muss ich mich innerlich distanzieren, muss ich raushalten und so. Und als wir nach Hause gefahren sind, also wir waren beide dort und dann, als wir zu Hause waren, schon auf der Fahrt, ja, dann, ich bin ja auch eher die Extrovertierte von uns beiden und dann rede ich und so rund. Und manchmal sind es ganz andere Dinge, die ich rede, aber der Rainer sagt, was ist denn das für ein Ton? Was ist denn los, ja? Also bei ihm ist das auch, gibt es das auch, es ist dann ein bisschen anders, aber so, dass ich denke, das wirkt so ein bisschen verschlossen, was ist los? Da ist was im Seelentank noch am Humoren und fragt danach, was hast du eigentlich? Also das hilft uns tatsächlich auch, im Gespräch zu sein darüber. Und manchmal ist es auch erstmal gar nicht da, da muss man es noch sortieren.
Voll.
Oder muss es erstmal aussprechen, um zu merken, wo kommt eigentlich diese Aggressivität meinetwegen her? Ja, es hat jetzt gar nichts mit dir zu tun, sage ich dann. Ja, ich beziehe es nicht auf dich, aber ich merke, in mir ist noch was. Das ist noch so ein Reststau von eben gerade und ich muss das erstmal loswerden, bevor ich dann wieder offen bin für die neue Situation. Also eigentlich ist das auch ein ganz Ohrsein, finde ich. Erstmal zu ganz Ohr für sich selber sein. Und für das, was gerade war und sich so eine Pause zu gönnen, erstmal und, nur Ohr, bevor ich eine fertige Meinung dazu habe.
Und es ist was anderes als einfach aus dem Bauch raus. Das hören wir manchmal, wenn jemand sagt, auf den Körper hören, aus dem Bauch raus handeln. Und das ist dann so affektiv, reflexiv, unmittelbar. Darum geht es überhaupt nicht. Also du hast ja jetzt auch nicht Bauch gesagt, sondern Körpermitte. Und da gibt es sowas wie ein kleines inneres Organ oder so ein Gespür, so ein, worauf ich nach innen hören kann. Was mir hilft in, also ich sag mal, in Synchronisierung mit dem, was ich denke, dann zu einem guten Urteil zu kommen.
Ja.
Was wäre noch spannend?
Was mich wirklich irgendwie umtreibt, ist diese Frage des Unterscheidens. Weil ich glaube, da, wo man eben sagt, Theologie oder Weltdeutung, um es mal noch vielleicht größer zu machen und gar nicht nur auf so eine, ja, auf so theologische Fragen hin. So, wenn ich davon ausgehe, dass Gott eben in der Welt ist und dass es keinen Ort gibt, wo Gott nicht ist und dass es immer auch die Möglichkeit gibt, da in die Verbundenheit zu treten mit Gottes Gegenwart oder Präsenz oder so, dann stellt sich ja, finde ich, unweigerlich die Frage, aber eben, da waren da ja gerade schon mal so ein bisschen, ne, woher weiß ich's? Und ich habe den Eindruck, da sind wir noch nicht fertig. Also wir sind da so ein bisschen eingestiegen. Wir werden da auch nicht fertig, vermute ich. Aber das, ich, also mein Gefühl, nee, nicht nur mein Gefühl, sondern irgendwie denke ich da zurzeit so viel drüber nach, weil sowohl was die Großwetterlage in der Welt betrifft, aber auch das, was ich so aus Gemeinden und so weiter mitkriege, aber auch aus meinem ganz eigenen kleinen privaten Leben, diese Frage nach, woher weiß ich, was der nächste Schritt ist, der stimmig ist? Also nicht Wissen im Sinne von, weil ich da irgend so einen übernatürlichen Plan entdecke, sondern wie komme ich in diese Stimmigkeit? Und wie kann ich eben das unterscheiden lernen in dieser Komplexität, in der wir an allen Stellen unterwegs sind? So, und wie geht das für mich alleine, aber auch in Gruppenprozessen? Das fände ich tatsächlich nochmal spannend. Vielleicht ist das nicht mehr diese Folge.
Weißt du, was mir einfällt, wo du das gerade sagst? Deine Intervention in der letzten Kurswoche, bevor es darum ging, wir haben ja mit der Gruppe gemeinsam überlegt, wie feiern wir den Abschluss, was ist noch wichtig am Ende, um auseinanderzugehen. Und wir hatten dann gesagt, viele haben das Abendmahl gefeiert, wir können das auch wieder machen, wollt ihr das? Und das, da sagtest du, nee. Nee, also so, das kam so richtig unmittelbar. Es war gar nicht so richtig klar, warum eigentlich nicht, waren es jetzt frühere Erfahrungen, müssen wir jetzt auch gar nicht ausweiten. Auf jeden Fall hast du gesagt, nee, ich habe da ein Unbehagen, Und das ist ja etwas, was die Gemeinschaft auch braucht. Ja? Also es wollten es miteinander tun und es ist eine Verbundenheit, die da zum Ausdruck kommt, wo ich jetzt ganz offenes Herz für habe, ja, weil ich habe gar keine Schwierigkeiten, diese Verbundenheit zu feiern. Und ich weiß noch, wie wir dann so mal immer zu zweit nochmal so zwischendrin, du hast es erstmal nur angemeldet und die Leute haben es gehört und du bist dem treu geblieben, dem Unbehagen. Und wir wollten ja auch was Gemeinsames erleben. Wollten niemanden ausschließen, nichts tun, was keiner wirklich mitgehen kann. Das braucht ja die Verbundenheit auch. Und dann hast du, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, ich glaube über eine Nacht und so, und irgendwie, es war das Ende war dann davon, dass du gesagt hast, ich mache meine eigene Abendmahlsliturgie. Beziehungsweise du hast gesagt, ich mache jetzt mal aus unserem Erleben heraus, finde ich mal Worte, so dass es für mich stimmig ist. Nur weil du gerade Stimmigkeit erwähnt hast. Ich glaube, das ist... Heute ist auch so ein Wort, was man immer sagt, stimmig, muss alles sein. Aber was es meint, ist ja, ich kann mich ganz mitnehmen und die Gemeinschaft trägt das auch. Es ist auch für die anderen stimmig. Mhm. Und das ist ein Abstimmungsprozess, bevor man ein Erleben manchmal vorbereiten kann. Man kann nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen und denken, alle sind dabei. Ja? Oder auch so Selbstverständlichkeiten wie jetzt ein Abendmahl, was wir ja so im kirchlichen Bereich kennen, auch viele andere irgendwie mal dabei waren, jetzt so ganz unbekannt ist es nicht, für dich vor allen Dingen nicht, nee, ist nicht selbstverständlich. Ja. Und du hast etwas präsentiert, was dann für alle gut war, mitzugehen. Und das, finde ich, ist so ein Beispiel dafür, dass eigentlich etwas sich ausrollt von dem, was Verbundenheit ausmacht, aber auch dieses... da ist das richtig, da hast du unterschieden, will ich mal sagen, ja. Und es ist in etwas gekommen, wo alle mitgehen konnten, was alle betroffen hat und was dann was Gutes war. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Es kommt mir gerade, diese Begegnung.
Es ist spannend, das so zu hören. Ich könnte doch mal meine Wahrnehmung daneben legen. Oder ja, was heißt die Innenwelt, ohne jetzt da so zu tief einzusteigen. Aber für mich war ja, glaube ich, in dem Moment, in dem ihr das gesagt habt, war das größte Störgefühl, was ich vor allem eben in so überkonfessionellen Gruppen habe, dass ich so denke, dann lasst uns aber klären, was wir hier machen. Mhm. So, und der Satz, wir feiern Abendmahl, sagt ja noch nichts darüber, was damit verbunden ist, auf welche Liturgie man zurückgreift und eben gerade in Kontexten, wo klar ist, wir haben über, ich weiß gar nicht, wie lange waren wir miteinander unterwegs, irgendwie anderthalb Jahre in diesen drei Modulen oder so, ja auch, da ist so viel Gemeinsames gewachsen und gleichzeitig lebte das ja auch immer davon, dass wir aus ganz unterschiedlichen Ecken kamen. Und ich merke eben gerade bei so diesen christlichen Selbstverständlichkeiten, dass ich so denke, aber dann lass uns einmal kurz in die Synchronisation gehen von, was machen wir denn da eigentlich? Und ich glaube, das war damals so, dass mein erster Impuls, ja, und das hat aber ganz viel mit meiner eigenen Geschichte des Konvertierens zu tun. Die würde jetzt hier, glaube ich, zu weit führen, aber natürlich hat das sehr viel auch mit meiner Biografie zu tun, dass ich an der Stelle irgendwie sage, das würde ich gerne nicht einfach geschehen lassen, so, sondern lass uns das zusammen durchdringen.
Aber ich glaube, das braucht es eben gerade, weil es auch diesen gewissen Widerstand, ja, den auch ernst zu nehmen, den man in sich findet. Du hattest nach der Frage der Geisterunterscheidung gefragt. Ja? Den Widerstand ernst nehmen und sagen, nee, ich habe erstmal eine Blockade und das ist nicht nur, weil ich irgendwie irgendwo nicht reinpasse oder immer was dagegen habe oder was man so alles noch so für kleine innere Kritiker hat, die dann vielleicht laut werden, sondern das auch als eine Option zu sehen, da könnte sich auch eine göttliche Botschaft drin stecken, die dem Prozess hilft. Und das möchte ich mit hineingeben. Also ich fand das damals ganz toll, dass du das
schön.
Aus welchem Störgefühl auch immer.
Ja, das kann ja auch, also ich habe mich auch selber genervt, sage ich mal damit. Also ich danke, dass du das so sagst. Aber es also ist ja vielleicht auch nochmal irgendwie die Einladung, das muss ja eine Gruppe dann auch aushalten. Mhm. Also natürlich ist es einfacher, wenn alle sagen ja und dann macht man es halt.
Naja, und wenn ein Vertrauensraum geschaffen ist oder eine Gruppe miteinander unterwegs ist und mit diesen Haltungen im anderen könnte sich auch etwas von Gott zeigen, da muss ich natürlich eine Widerstandsstimme auch mal ernst nehmen und sagen, also ich kann ja anschließend immer noch dagegen sein, aber erstmal fragen, was steckt da eigentlich drin, könnte da was Hilfreiches drin liegen? Und wir erleben das ja immer wieder, dass das in Gruppen passiert und die Einladung des Widerstands, nicht gleich sich niederzulassen, aber mal vorübergehend da zu sein, bringt den Prozess voran, wenn Menschen gemeinsam in dieser Neugierhaltung, in diesem ganz Ohr füreinander und für Gottes Gegenwart unterwegs sind. Es gibt auch Situationen natürlich in Gruppen, wo jemand einfach nur was kaputt machen will oder sich selber durchsetzen und so weiter. Aber auch das erkennt eine Gruppe sehr, sehr schnell und kann das sehr gut unterscheiden, ja, ob es ein suchender Widerstand ist oder ob jemand einfach nur Recht haben will. Mhm. So.
Ja, und also vielleicht ist es ein bisschen banal, aber es braucht halt Zeit. Und das ist, glaube ich, was wir in diesem oft ja so Effizienz- und ressourcenschonend getriebenen, keine Ahnung, Arbeiten oder Miteinander sein. Also jetzt soll die Sitzung aber bitte auch um 10 vorbei sein oder was auch immer die konkrete Situation sind. Und das merken wir ja schon auch, ne? Wenn man auf die Art und Weise hinhören will, dann braucht das ganz andere, also natürlich auch so Präsenzressourcen, aber eben auch sehr banal zeitliche Ressourcen, um dem wirklich Raum zu geben und sich dann überhaupt, also dahin zu kommen, dass man es nicht wegwischt, dass man da aufeinander eingeht, sich wirklich hört. Und ich glaube, dass das so wertvoll ist. Und gleichzeitig ist es, finde ich, schon auch immer wieder eine sehr bewusste Entscheidung, weil das heißt, dass, also es fühlt sich ja erstmal so an, als würde man alles verlangsamen. Ich glaube, dass das nicht stimmt am Ende und vor allem, dass die Qualität eine andere wird von den Dingen, die man tut. Aber das ist ja immer wieder so ein Vorschussvertrauen in den Prozess, dass man irgendwie sagt, doch, wir glauben, es hat einen Wert, dass wir uns dafür jetzt Zeit nehmen, ganz Ohr zu sein, wirklich hinzuhören, nicht davon genervt zu sein, jetzt wieder so eine Schleife drehen zu müssen. Wir hätten doch einfach abstimmen können.
Ja, und es zeigt einfach, dass ganz Ohrsein nicht von heute auf morgen geht, sondern dass es Erfahrungen braucht und den Austausch mit anderen und Verbundenheit entsteht, damit die Ohren nach innen wachsen und diese Synchronisierung von meinen Gedanken und von dem, was du vorhin beschrieben hast, was ich in der Körpermitte eigentlich weiß, dass das einfach Raum hat und deshalb würde ich zum Schluss dich gerne fragen, wenn jemand anfangen will, es zu üben, ganz Ohr zu sein, was würdest du ihm oder ihr mitgeben?
Ja, oder auch noch weiter vertiefen will. Also genau. Ich bin auch sehr neugierig, Katharina.
Ich glaube, dass es auch was damit zu tun hat, sich selber kennenzulernen an der Stelle. Und das, also vielleicht gibt es da schon Spuren, also ich hätte schon sehr, sehr lange gewusst, dass für mich Schreiben eine Art ist, wie ich ganz Ohr sein kann, weil ich im Schreiben auch nicht nur Gedanken sortiere, sondern gerade in so kreativem Schreiben da auch was passiert sozusagen, was so ein Resonanzgeschehen irgendwie ist. Was ich nicht wusste, ist, dass es mir total gut tut, auf den Rhein zu gucken. Vielleicht, also ich hätte schon sagen können, dass Wasser hilfreich ist, aber das hat sich auch mit dem Ort ergeben, so einen Spot zu finden, wo ich irgendwie merke, da hilft mir auch die Umgebung, die ich aufsuche, dann in so eine innere Haltung vielleicht nochmal zu kommen.
Und dann hat Köln-Mülheim am Rhein.
Köln-Mülheim liegt direkt am Rhein und ich wohne, also ich brauche keine 3 Minuten, bis ich am Rheinufer stehe und wir gucken von hier auf die unbebaute Rheinseite. Also es gibt Morgende, da sind da Schafherden und ein Hirte mit seinen Schafen und so. Also das ist schon auch manchmal anders, als ich mir Großstadt zumindest vorgestellt habe. Und das tut mir irgendwie sehr, sehr gut. Und dann ist das, glaube ich, so ein Beobachtungsprozess. Also vielleicht wirklich so ein, für mich, weiß jetzt nicht, ob andere, die das starten wollen, das für sich auch so erleben, aber so ein sich selbst neugierig beobachten von, was hilft mir eigentlich, aufmerksam zu sein? Wo empfinde ich so eine Durchlässigkeit für etwas, was auch an mir geschieht? Auch immer mit mir und durch mich und in mir und so, aber wo ich den Eindruck habe, ich komme in eine Verbundenheit mit etwas, was größer ist als ich selbst. Das bin. Mir hilft Nancy Klein total, Denkräume, einander einen Denkraum bieten. Also und das hat dann sehr viel, glaube ich, auch wirklich mit Einüben und Schulen zu tun. So, und da habe ich viel von euch gelernt. Also man kann die Geist- und Prozessweiterbildung machen.
Oh, jetzt wird es ja viel zu viel.
Da habe ich viel gelernt. Doch, das ist viel gelernt von Finde Zukunft. Klaus Motoki-Ton zum Beispiel, eine Listening-Masterclass vor ein paar Jahren mal da gemacht. Und das sind so Sachen, die mir geholfen haben, weil ich manchmal auch das konkret brauche. Und wenn mir dann jemand sagt, so, ihr redet jetzt 10 Minuten miteinander und davon redet eine 4 Minuten und dann schweigt ihr 1 Minute und dann redet die andere 4 Minuten und dann, keine Ahnung, schweigt ihr nochmal 1 Minute, dann hilft mir das auch. Das ist so, aber ich komme auch aus dem Sport. Trainieren und üben und Disziplin sind schon auch Dinge, die ich nicht ganz schlecht finde.
Deswegen ist wahrscheinlich der Rhein, der so gar nichts will von dir, wenn du da einfach nur drauf schaust, dann kommen noch ein paar Schafe vorbei. Da wird der richtige Raum geöffnet, dass der Geist mal so sich auslaufen kann. Ja. Und dann du dann so spürst, da ist er noch mehr da, als ich dachte. Nee, danke für das Bild. Das nehme ich jetzt mit von dem vielen, was du gesagt hast. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es gut ist, wenn wir auch so Orte aufsuchen, wo die Seele spürt, sie kann mal verweilen.
Ja.
Und das ist oft der Anfang, dass was sich Neues öffnet.
Ja. So. Ich habe zum Beispiel irgendwann entdeckt, dass es für mich die Nacht ist.
Oh.
Und das ist über so eine Reflexion, über so spirituelle Urerfahrungen gekommen. Dass mir eine Situation eingefallen ist, wo ich noch gar nicht explizit irgendwas hätte zu benennen können, wie ich das jetzt christlich oder wie auch immer deute, sondern da ist mir was widerfahren. Und das hatte auch was damit zu tun, dass es in der Nacht war und dass es dunkel war. Und dann bin ich mein Leben durchgegangen und dachte, das ist ja spannend. Du hast immer wieder, wie so intuitiv, in bestimmten Lebensphasen irgendwie gedacht, jetzt muss ich noch mal raus vor die Tür, jetzt muss ich noch mal in den Wald, jetzt muss ich noch mal diesen Ort aufsuchen und diesen Spuren so ein bisschen nachzugehen. Ich glaube, dass das erstmal fürs eigene hilft. Und dann ist ja ein zweiter Schritt vielleicht auch zu fragen, was bedeutet das dann, hörend in der Nachbarschaft unterwegs zu sein oder so. Aber ich glaube, man kann so die eigenen Antennen ein bisschen schulen.
Katharina, herzlichen Dank, dass du uns so lebendig und so persönlich Anteil gegeben hast an deinem Suchen und Fragen und an deiner Sehnsucht und dass du uns nicht nur Beispiele aus deiner Arbeit, sondern auch erzählt hast, sondern auch ein paar Einblicke in dein inneres Suchen und dein Herz gegeben hast. Danke fürs persönliche Teilen und fürs Dabeisein bei Ganz Ohr.
Ja, danke euch.
Herzlichen Dank. Und alles Gute weiterhin damit.
Das war Ganz Ohr, ein Podcast von ganzhier.de, dem digitalen Ort für Spiritualität in der evangelischen Kirche.